Bayern 2. Grenzenlos hören. IQ, Wissenschaft und Forschung. Immer werktags ab 18 Uhr.
Im Organspendeskandal gibt es neue Vorwürfe gegen eine Münchner Klinik. Alkoholkranke und Krebspatienten standen auf der Warteliste für eine Lebertransplantation. Doch wer profitiert eigentlich von solchen Manipulationen und warum fallen sie erst jetzt auf? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem gratulieren wir der Europäischen Südsternwarte zum 50. Geburtstag, geben Tipps für Smartphone-Besitzer, die ihre Daten sichern und verwalten wollen. Und wir fragen, welche Kosten die Beifußambrosie durch Allergien verursacht. Ich bin David Globig. Guten Abend. Göttingen und Regensburg waren offenbar keine Einzelfälle, sondern nur die Spitze des Eisbergs. Jetzt hat auch München seinen Transplantationsskandal. Fast jeden Tag werden neue Details aus dem Klinikum rechts der Isar bekannt. Inzwischen ist klar, auch hier steckt wohl System dahinter. Meine Kollegin Jan Toczynski hat den Fall recherchiert. Was ist denn bis jetzt in München ans Licht gekommen?
Also ursprünglich hieß es ja mal, in 9 Fällen seien Unregelmäßigkeiten aufgetreten. Man ist lange davon ausgegangen, dass da keine bewusste Manipulation vorlag. Inzwischen wird deutlich, was das Ganze für Ausmaße hat. Es ist in einem Fall offenbar eine falsche Blutprobe dokumentiert worden. Es hat Fälle gegeben, wo krebskranke Patienten, teilweise schon metastasiert, noch eine neue Leber bekommen haben. Eine Patientin soll kurz nach der Transplantation gestorben sein. Und nun wurde auch bekannt, dass offenbar Patienten auf der Warteliste gelandet sind, die da eigentlich nicht drauf gehören. Dass Patienten da drauf standen, die von anderen Zentren beispielsweise abgelehnt wurden, alkoholkranke Menschen zum Beispiel. Und aus der Klinik ist eben auch zu hören, dass da die Indikationen offenbar relativ großzügig gestellt wurden.
Also ein Transplantationszentrum lehnt einen Patienten ab, trotzdem kann ein anderes ihn auf die Warteliste nehmen. Müssen sich diese Zentren da nicht untereinander abstimmen?
Das müssten sie eigentlich. Das ist eine dieser Merkwürdigkeiten, die es jetzt noch zu klären gilt. Es ist in der Tat so, dass die Zentren miteinander in Kontakt stehen sollten und auch die Ablehnung von Patienten besprechen und dass sowas eigentlich nicht passieren soll. Es war im Rechts der Isar so, dass es Oberärzte gab, die für die einzelnen Transplantationsbereiche zuständig waren und damit auch für die Wartelisten. Ob sich da ein Arzt über Bestimmungen hinweggesetzt hat oder Absprachen ignoriert hat, ob es Zufall war, ob es durchgerutscht ist, das weiß man bisher nicht. Es sind auf jeden Fall Vorfälle, die in die Zeit fallen eines Oberarztes, der dort nicht mehr ist und der bisher auch nichts sagt. Und vom Klinikum rechts der Isar ist bisher auch keine weitere Stellungnahme zu bekommen.
Wie reagieren denn Politik und Justiz auf diesen neuen Transplantationsskandal?
Ja, Wissenschaftsminister Heubisch hat bisher eigentlich relativ zügig die Öffentlichkeit informiert, allerdings dann auch mehr oder weniger hilflos eingestanden. Man würde einfach weiter prüfen und es würde eben im Rahmen dieser Prüfung scheibchenweise Informationen an die Öffentlichkeit kommen. Die Münchner Staatsanwaltschaft prüft ebenfalls. Dort heißt es also, dass die jüngsten Erkenntnisse damit einfließen. Aber bisher ist noch nichts Konkretes bekannt.
Warum prüft denn das Ministerium erst jetzt? Es hat ja wohl schon in den vergangenen Jahren auch Vorwürfe gegen das Klinikum gegeben.
Also es ist in der Tat so, dass es schon 2009 einen anonymen Hinweisbrief ans Wissenschaftsministerium gegeben hat, wo jemand auf Unregelmäßigkeiten bei den Transplantationen aufmerksam machen wollte. Damals hat auch schon die Staatsanwaltschaft ermittelt, ohne Ergebnisse. Das wurde eingestellt. Das Rechts der Isar hat noch eine ganz andere Geschichte. Das ist bisher das kleinste der 3 Transplantationszentren in München. Und im Jahr 2006 hat der Wissenschaftsrat die Empfehlung gegeben, doch die Lebertransplantationen alle nach Großhadern zu verlagern, also im Rechts der Isar, die gar nicht mehr zu transplantieren. Dem ist aber nichts gefolgt, außer dass eben die Fälle ausgedehnt wurden, also dass viel mehr Lebern transplantiert wurden. Also es waren 2007 noch 14 pro Jahr, 2011 dann 37. Also da ist eine deutliche Steigerung zu verzeichnen gewesen und in diese Zeit fallen eben auch die Auffälligkeiten. Und warum da nicht schon mal früher geprüft wurde und hingeschaut wurde, ist eine interessante Frage.
Gut, das ist also jetzt nicht passiert, aber jetzt könnte die Klinik ja einfach in die Offensive gehen und sagen, wir legen alles auf den Tisch, aber die Informationen kommen eben doch wieder nur scheibchenweise. Warum?
Ja, in der Tat, die Klinik könnte natürlich jetzt eigentlich sagen, das fällt in den Verantwortungsbereich eines Arztes, der nicht mehr da ist und könnte das alles offenlegen, wird nicht gemacht. Offenbar wird auch intern nicht besonders gut kommuniziert. Es legt natürlich ein bisschen den Verdacht nahe, dass da vielleicht auch noch andere Verantwortliche mit im Spiel sind.
Sind denn das auch Leute, die davon profitieren von solchen Fällen? Oder wer hat etwas davon, wenn Patienten, die eigentlich nicht auf eine Warteliste für ein Organ gehören, dann doch drauf landen?
Also in erster Linie im vorliegenden Fall ist es wohl die Klinik, die eben ihre Fallzahlen gesteigert hat. Es gibt natürlich einen großen Konkurrenzdruck unter den Kliniken und die Organe sind Mangelware. Und natürlich kann man auch die Frage stellen, warum braucht es das Großhadernaer Transplantationszentrum und das rechts der Isar? Könnte man das nicht auch zusammenlegen, um das etwas effizienter zu machen? Es gibt auch die Forderung, dass diese Zentren eben nicht wirtschaftlichen Kriterien unterworfen sein sollen, weil das eben keinen Sinn macht bei einer Mangelware. Ja, und in jedem Fall müssten natürlich, wenn solche Vorfälle dann öffentlich werden, die Kliniken aber ein anderes Krisenmanagement betreiben und einfach transparenter werden.
Jan Turczynski über den Organspendeskandal in München. Wissenschaftsminister Wolfgang Heubisch hat übrigens für morgen eine außerordentliche Aufsichtsratssitzung einberufen. Vielleicht erfährt man danach mehr. Ein supermassives, alles verschlingendes, schwarzes Loch mitten in unserer Milchstraße. Das klingt doch ziemlich spektakulär, oder? Ist es auch, jedenfalls für Wissenschaftler. Den Beweis, dass es gut 25.000 Lichtjahre von uns entfernt tatsächlich ein solches schwarzes Loch gibt, diesen Beweis haben die Teleskope der ESO geliefert, der Europäischen Südsternwarte. Vor genau 50 Jahren wurde die ESO gegründet von Belgien, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Schweden. Inzwischen hat die Europäische Südsternwarte 15 Mitgliedstaaten und betreibt viele der weltweit wichtigsten Observatorien. Deshalb werden heute an einigen Orten die Sektkorken zum 50. Geburtstag knallen. Und ziemlich sicher wird bei dieser Gelegenheit auch über Zukunftsprojekte der ESO gesprochen. Florian Hildebrand stellt einige vor. Projekte übrigens, für die es möglichst trocken sein muss.
Wenn man 6, 7, 8 Stunden geschlafen hat, dann wacht man morgens auf und ist völlig ausgedörrt, einfach weil man die ganze Feuchtigkeit ausgeatmet hat. Dann muss man erstmal 1, 2 Liter Wasser trinken. Und aufgrund eben der Trockenheit ist fast kein Leben dort. Es ist nur eine Gesteinswüste im Prinzip. Das ist für die ersten paar Tage ganz aufregend und dann kippt das Ganze und wird dann einfach nur anstrengend.
Dort oben, das ist die Atacama-Wüste im Norden Chiles auf knapp 3000 Meter Höhe, mit das trockenste Gebiet der Erde. Hier hat die Europäische Südsternwarte ESO ihre Teleskope aufgestellt, weil die Atmosphäre kaum verwirbelt ist und deswegen den Blick in die Sterne fast nicht trübt. Anstrengend wird es dort künftig nicht nur für Jochen Liske. In 10 Jahren werden Astronomen scharenweise herkommen, denn die Europäische Südsternwarte baut dort neben dem bestehenden Observatorium das größte optische Teleskop der Welt, das European Extremely Large Telescope, kurz ELT. Mit knapp 40 Metern Durchmesser ist das nicht mehr eine hochpolierte Glasschüssel, sondern ein Mosaik aus fast 800 kleinen Spiegeln.
Die sind nur etwa 5 mm dick, diese Stücke. Und jedes dieser einzelnen Segmente ist natürlich einzeln aufgehängt und kann einzeln gesteuert werden. Unter diesen Segmenten sitzen jeweils so 27 Stempel insgesamt, unter jedem einzelnen Segment. Damit kann ich jedes einzelne Segment ansteuern und genau einstellen. Das brauche ich ja auch, denn ich muss ja sicher gehen, dass diese ganzen 798 Segmente zusammen genau die perfekte Form des Hauptspiegels ergeben, die eben benötigt wird, damit das Teleskop überhaupt funktioniert, damit es überhaupt scharfe Bilder liefern kann.
Das IELT ist ein Projekt von gut 1 Milliarde Euro, inklusive Software, Kameras, Spektrographen und anderer Geräte. Erstes Nachthimmelslicht soll das Teleskop in 10 Jahren einfangen. ESO-Generaldirektor Peter Tim de Zeu erwartet sich mehr als nur scharfe Bilder.
Wir machen damit einen großen Sprung nach vorne bei der Suche nach Planeten außerhalb unseres Sonnensystems und erreichen da eine sehr große Genauigkeit. Außerdem können wir damit Entdeckungen so früh in der Geschichte des Universums machen, wie wir es uns heute nicht vorstellen können.
Vorstellen kann man sich zum Beispiel auch nicht, woraus die sogenannte dunkle Materie besteht, die das Universum durchzieht. Sie macht sich lediglich durch ihre enorme Schwerkraft bemerkbar, und die können die Astrophysiker im IELT-Teleskop folgendermaßen erkennen.
In sehr kleinen Galaxien können wir uns jetzt die einzelnen Sterne vornehmen und können ganz genau die Bewegung einzelner Sterne in diesen Galaxien nachvollziehen und können genau sagen, wie schnell die sich bewegen, diese Sterne. Und daraus kann man errechnen sehr genau, wie viel Schwerkraft in dieser Galaxie da sein muss.
Aus der errechneten Schwerkraft ergibt sich ziemlich zuverlässig, wie viel dunkle Materie eine solche Galaxie einschließt. Auf einer anderen Bergspitze in der Atacama-Wüste ist die ESO gerade dabei, ein weiteres Riesengerät aufzustellen. ALMA, das Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. Das ist ein Wald aus 66 Schüsseln, Blick Richtung All. Jede Schüssel 12 Meter groß und so hoch wie ein zwei- bis dreistöckiges Haus. Sie alle fangen Strahlen im Radiowellenbereich ein. Diese Wellen stammen aus dem tiefkalten Kosmos, wo die Temperaturen bei kurz über dem absoluten Nullpunkt liegen. Was doch zu erwarten ist, sagt Markus Pössl vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.
Die Geburt von Sternen, die Frühgeschichte von Galaxien, sicherlich auch viele interessante Moleküle, um einfach zu wissen, was ist die Chemie solcher Regionen. Das sind, denke ich mal, so die Schlüsselfragen, die man da beantworten möchte, weil ja auch unsere eigene Erde und unser eigenes Sonnensystem so entstanden ist. Aber ja, das kühle Universum.
ALMA wird wie das Riesenauge IELT in gut 10 Jahren fertig. Beide Observatorien, so groß wie sie sind, kann eigentlich nur eine Organisation wie die Europäische Südsternwarte stemmen. An ihrem 50. Geburtstag lässt sich die ESO feiern. Unbestritten hat sie mehr als jede andere Einrichtung in den vergangenen Jahrzehnten die Astronomie ein sehr gutes Stück vorangebracht.
Ein Jubiläum, das gespannt macht auf weitere Blicke in die Tiefen des Weltraums. Florian Hildebrand berichtete.
Viel zu entdecken. IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ, Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Immer mehr Menschen haben heute ein Smartphone, ein Handy mit Computerfunktionen. Mit diesem Smartphone surfen sie zum Beispiel im World Wide Web, laden Musikstücke herunter, fotografieren oder schreiben Texte. Vieles davon würden sie wahrscheinlich nur ungern verlieren. Was kann man also tun? Zum Beispiel sich nicht auf das Smartphone als einzigen Speicherort verlassen, sondern die Dateien zum Beispiel parallel auf dem PC zu Hause sichern. Bei dieser Gelegenheit könnte man alles auch recht bequem verwalten. Ärgerlicherweise ist es aber gar nicht so einfach, Daten zwischen Smartphone und PC auszutauschen. Armin Hirsch stellt ein Programm vor, das Smartphone-Besitzern das Leben hier leichter machen soll.
Mit der Zeit sammeln sich auf unseren Smartphones zahlreiche Fotos, Texte und Kontaktdaten an. Wer die bearbeiten und ordnen will, hat auf den kleinen Handybildschirmen meist wenig Freude, sagt Frank Becker von der Computerzeitschrift PC Praxis.
Wenn Sie eine Dateiverwaltung auf Ihrem Android-Smartphone vornehmen wollen, haben Sie nichts weiter als ein 4,5 Zoll maximal großes Display. Das müssen Sie halt auch noch mit entsprechend großen Schaltknöpfen auf der Touch-Oberfläche bedienen. Das heißt, Sie müssen viele Tasten drücken, um Untermenüs aufzurufen. Das können Sie natürlich am PC wesentlich komfortabler, einfach mit der Maus per Drag and Drop.
Allerdings lassen sich die weit verbreiteten Android-Smartphones von Haus aus nicht lokal mit dem eigenen Rechner verwalten. Dank intelligenter Software geht das aber trotzdem. MoboRobo heißt ein Programm, das ein Android-Smartphone quasi fernsteuern kann. Den Google-Account braucht man dabei nur genau einmal, nämlich zum Runterladen der MoboRobo-App auf das Telefon. Da das Programm aber kostenlos ist, genügt ein einfacher Account ohne viele Angaben und vor allem ohne Bankdaten zu nennen. Auch das Programm für den PC gibt es kostenlos. Sind PC und Smartphone im gleichen WLAN oder mit einem USB-Kabel verbunden, kann der Rechner das Telefon bequem verwalten. Etwa Apps, Kalendereinträge und SMS sichern oder Fotos, Musik und Videos vom und zum Smartphone kopieren. Wer schon einmal auf einem Handybildschirm dutzendweise einzelne E-Mail-Adressen und Telefonnummern seiner vielen Kontakte gepflegt hat, wird sich darüber freuen, diese Arbeit auf dem Rechner erledigen zu können. Einige Funktionen von MoboRobo erinnern angenehm an iTunes, das zentrale Verwaltungsprogramm für die teuren Apple-Telefone und Tablets. Allerdings kommuniziert iTunes natürlich nur mit den Apfelgeräten. Hier ist MoboRobo offener. Das Android-Verwaltungsprogramm kann mit dem iPhone wenigstens Kontaktdaten austauschen. Doch Frank Becker sieht auch die Defizite des Programms.
Wenn Sie mit Ihrem Handy regelmäßig Singles aus dem Internet downloaden auf Ihr Handy, es ist eine kleine Musikverwaltung in MoboRobo integriert und ist natürlich nicht vergleichbar beispielsweise mit einem iTunes-Player.
Ansonsten macht Moborobo aber einen soliden Eindruck. Wer sein Telefon einmal verloren hat oder wenn es gestohlen wurde, der kann mit Moborobo den zuletzt gespeicherten Zustand bequem auf das neue Gerät übertragen. Denn SMS und die Liste der letzten Anrufe sichert Googles Cloud-Dienst für die Android-Telefone von Haus aus nicht. Das vorgesehene Backup in der Cloud ist also nie komplett. Moborobo dagegen speichert fast die gesamte Konfiguration des Geräts. In SMS versteckte Wegbeschreibungen oder gewählte Telefonnummern gehen so nicht verloren. Gerade professionelle Nutzer dürften sich über die Unabhängigkeit von Google und der iCloud von Apple freuen. Denn immer mehr Angestellte wollen nur noch ein Handy mit sich herumtragen. Für Arbeit und Privatleben. Und da erlaubt es manche Firmen nicht, dass ein Cloud-Dienst wie etwa der von Google andauernd mit einem Handy kommuniziert, auf dem auch Firmendaten liegen. Wirtschaftsspione hätten an den oft schlecht gesicherten Smartphones ihre Freude.
Moborobo, ein cleverer Helfer fürs Smartphone, vorgestellt von Armin Hirsch. Es ist gleich 18.21 Uhr.
IQ. Meldungen aus Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Priska Straub. Und es gibt neue Entwicklungen in der Diskussion um eine umstrittene Genmaisstudie aus Frankreich.
Ja, da haben wir ja letzte Woche schon drüber berichtet. Ein französischer Wissenschaftler hat vor erhöhtem Krebsrisiko gewarnt, und zwar beim Verzehr von Genmais. Andere Wissenschaftler hatten der Studie dann aber vehement widersprochen.
Ja, die haben ja unter anderem bemängelt, dass es zu wenig Versuchstiere gegeben hat.
Ja, und die Diskussion geht jetzt in die nächste Runde. Auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit EFSA hat die Studie kritisiert. Sie weise Mängel auf und der französische Wissenschaftler solle jetzt endlich seine Daten vorlegen, um das Ganze zu überprüfen. Der weigert sich und kontert, die EFSA, die solle doch ihre Daten offenlegen. Sie habe ja immerhin dafür gesorgt, dass der Genmais hierzulande als ungefährlich gilt. Der ist nämlich als Tierfutter zugelassen.
Das sieht ja nach einem regelrechten Kräftemessen aus.
So ist es. Es gibt Neues außerdem aus der Stammzellforschung. Meist geht es ja um künstliche Nervenzellen, Herzzellen. Japanische Forscher haben jetzt aber fruchtbare Eizellen gewonnen aus weiblichen Mäusestammzellen. Stammzellen, die Grundbausteine des Lebens sozusagen. Sie sind noch nicht festgelegt in ihrer Funktion, können sich also grundsätzlich zu allen möglichen Zell- und Gewebetypen entwickeln. Keimzellen aber, also Eizellen und Spermazellen, die sind nochmal komplexer, die funktionieren anders. Also wenn man jetzt künstliche Mäuse-Eizellen herstellen kann, dann ist das wirklich eine wissenschaftliche Neuigkeit.
Lassen sich solche Eizellen dann auch tatsächlich befruchten?
Ja, und die künstlich befruchteten Mäuseweibchen, die haben gesunde und lebensfähige Nachkommen.
Ist denn das auch ein Thema für unfruchtbare Frauen?
Naja, man rückt den Keimzellen insgesamt schon immer näher auf die Pelle. Im vergangenen Jahr ist es ja einem anderen japanischen Forscherteam gelungen, Spermienzellen von Mäusen im Labor zu züchten. Aber grundsätzlich der Weg für eine Anwendung beim Menschen ist natürlich noch sehr lang. Und da meine ich jetzt gar nicht die ethische Debatte, das ist dann nochmal was ganz anderes. Ja, und das letzte Stichwort lautet Mambalgin. Mambalgin wie Mamba. Es geht um die schwarze Mamba, die lebt in Afrika, wird bis zu 4,5 Meter lang, ist recht aggressiv und beschäftigt jetzt Pharmakologen. Das Schlangengift hat es den Forschern angetan. Da haben sie nämlich schmerzlindernde Substanzen entdeckt.
Und warum stecken denn ausgerechnet die in so einem tödlichen Gift von der Schlange?
Ja, das Gift der schwarzen Mamba ist ein ganzer Cocktail aus verschiedenen Zutaten. Das hat die Forscher dann aber auch überrascht, dass da schmerzstillende Substanzen mit im Spiel sind. Eine ganz neue Klasse von Giften. Und zwar sind das sogenannte Peptide, also Proteinbruchstücke. Die wirken extrem schmerzlindernd und zwar ähnlich stark wie Morphine. Die werden ja derzeit in der Schmerztherapie eingesetzt.
Mambalgine, also als neues Schmerzmittel. Ob die schwarze Mamba dann wohl auf der Verpackung auftaucht? Vielen Dank, das war Priska Straub mit den Meldungen. Heuschnupfen-geplagte Menschen verwünschen diese Pflanze wahrscheinlich, die Beifußambrosie, auch beifußblättriges Traubenkraut genannt. Mitte des 19. Jahrhunderts wurde sie von Amerika nach Europa eingeschleppt. Hier fühlt sich die Pflanze offenbar sehr wohl, jedenfalls breitet sie sich schnell aus. Und sie verteilt jedes Jahr bis Ende Oktober ihren Pollen. So verlängert sie die Leidenszeit von Allergikern bis weit in den Herbst hinein. Mit entsprechenden Folgen für unser Gesundheitssystem. Eine Studie schätzt jetzt erstmals die Kosten ab. Von bis zu 1 Milliarde Euro im Jahr ist die Rede, Susi Weichselbaumer berichtet.
Eigentlich ist die nordamerikanische Einwanderin ganz hübsch. Grün und buschig, die Blätter schmal und fransig, fast wie Federn. Außerdem wächst sie dort, wo hübsch grün generell fehlt. An Autobahnen, auf Brachflächen und Schuttplätzen. Aber so arglos sie daherkommt, ist die Beifußambrosie nicht. Ihre Pollen lösen in kleinsten Mengen bereits heftige allergische Reaktionen aus. Berührungen ahndet die Ambrosie gemeinhin mit Juckreiz und Hautausschlag. Anders also als der harmlose, heimische, gemeine Beifuß, so die Biologin Beate Albert Ernst von der Friedberger Forschungsgruppe Biodiversität.
Was jetzt als Unterscheidung von diesen beiden Arten ja ganz gut ist, das ist, wenn man sich die Blattstruktur anschaut. Die Blätter von der Beifußambrosie sind meistens relativ weich und die sind auf der Blattober- und Unterseite weitgehend gleich grün gefärbt. Beim gemeinen Beifuß ist es so, dass der oberseits meistens so dunkelgrün ist und auf der Unterseite so weiß, weiß-filzlich.
Fazit: Trau, schau wem, wenn sich ein neuer pflanzlicher Mitbewohner im Kleingarten ansiedelt oder gleich das ganze Neubaugebiet für sich in Anspruch nimmt. Denn die Ambrosie gedeiht wo auch immer und vermehrt sich rasant. In einer Pilotstudie haben Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und der Universität München jetzt gezeigt, diese schnelle Ausbreitung birgt nicht nur ein erhebliches Gesundheitsrisiko, schon wenige Pollen lösen Heuschnupfen, Augenleiden, Kopfschmerzen oder sogar Asthma aus. Das Ganze kann auch reichlich teuer werden. Allergologin Franziska Rüff.
Letztlich ging es um einen gesundheitsökonomischen Aspekt, nämlich was bedeutet es, wenn hier ein neues Allergen, das auch sehr aggressiv ist, in Deutschland sich weiter verbreitet. Dabei sind wir draufgekommen, dass hier sowohl durch Fehlzeiten am Arbeitsplatz das Leiden der Patientin oder Medikamentenkosten, erhebliche Kosten entstehen.
Das Team um Franziska Rüff befragte Allergiepatienten aus Süddeutschland und schlug die Befunde auf die Bundesrepublik um. In einem konservativen Szenario spielten die Forscher eine geringe Belastungssituation durch. Danach reagiert ein Zehntel der bundesweit 17 Millionen Pollenallergiker auf Ambrosie. Die Worst-Case-Variante ging von einer großflächigen Verbreitung der Pflanze aus, wie derzeit schon in Ungarn, Slowenien, Italien und der Schweiz. Betroffen wären demnach bei uns mehr als 8 Millionen Menschen, also jeder zehnte Deutsche.
Es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, bei Gesundheit mit Kosten zu argumentieren, weil man da natürlich etwas, was man eigentlich gar nicht mit Geld bezahlen kann, nämlich Gesundheit, hier mit Geld versucht irgendwie aufzuwiegen. Und letztlich zeigt es natürlich, dass hier eben, wenn hier ein neues Allergen in Deutschland und Europa sich breit macht, dass das eben nicht nur in Krankheitsleiden, sondern eben auch in Geld sich irgendwo beziffern lässt.
Behandlung, Medikamente und krankheitsbedingte Fehlzeiten aufsummiert, kommt die konservative Hochrechnung auf 200 Millionen Euro pro Jahr. Die an Slowenien, Ungarn, Italien orientierte auf mehr als 1 Milliarde Euro. All das sind Prognosen, aber vorstellbar seien diese Größenordnungen durchaus, wertet die Friedberger Biologin Beate Albert Ernst.
Wir sind noch am Beginn der Ausbreitung dieser Pflanze. Das heißt, wir haben jetzt momentan noch die Möglichkeit, was zu unternehmen.
Vor allem zu investieren in europaweite Bekämpfungsprogramme, raten die Experten. Allerdings fällt es anscheinend schon deutschlandweit schwer, einen gemeinsamen Plan aufzustellen. Zuständig sind die Regionen und die gehen sehr unterschiedlich vor. In Bayern beispielsweise ernennen die Landkreisbehörden Ambrosia-Beauftragte. Diese helfen, jeder gemeldeten Ambrosie zu Leibe zu rücken. Idealerweise reißt man die Pflanze mit der Wurzel aus. Bei größeren Beständen hilft Mähen oder Mulchen. Herbizide sind bislang der letzte Ausweg. Schließlich soll es für die nordamerikanische Einwanderin in Bayern nicht heißen, der Horm ist der Horm.
Ein Fremdling, der Allergiker leiden lässt. Susi Weichselbaumer über die Beifußambrosie. So viel von der Wissenschaft. Am Mikrofon war David Globig.